Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Zusammen mit Pater Karl Wallner. Pater Karl, schön, dass du wieder dabei bist in dieser Ausgabe von SDS auf KTV. Pater Karl, wir haben kürzlich eine Sendung gemacht zum Thema Papst Leo XIV. Jetzt brüllt der Löwe. Es ging um diese Neujahrsansprache von Papst Leo XIV. An Diplomaten. Und wir haben in einer ersten Runde zu dieser Ansprache die Worte von Papst Leo thematisiert, Kurzschluss der Menschenrechte.
Ja.
Er beklagte ja einfach, dass im Westen, er hat es betont, die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, die Rede- und Meinungsfreiheit, dass die Gewissensfreiheit oft schwer ist zu befolgen, zum Beispiel bei medizinischem Personal, die in Kliniken nicht mitmachen wollen bei Abtreibung und Euthanasie. Er hat Religionsfreiheit beklagt, dass die nicht eingehalten wird. Bewusst auch über die Christenverfolgung gesprochen. Jeder siebte Christ wird weltweit verfolgt. Und natürlich hat er auch gesagt, das Recht auf Leben ist die Grundlage für alle Menschenrechte. Das, dazu haben wir schon gesprochen.
Aber diese Ansprache, glaube ich, also die wird ein bisschen in die Geschichte eingehen. Wir hatten ein bisschen auch den Eindruck in den letzten Jahren, es würde die Kirche nur über sich selbst reden. Synodalität ist gut, ja, wir müssen bestimmte Dinge ordnen und so weiter, wir müssen uns positionieren. Der letzte Punkt übrigens der Synodalität, der dritte Punkt war immer die Mission, das ist immer zu wenig gekommen, dass eigentlich wir uns selbst ordnen müssen, damit wir in die Welt hinaus wirken. Jetzt hält der Papst eine Ansprache, wo er wieder die Kritik, ja, und den Fokus nach außen richtet, auf das, was sich uns gegenüber jetzt eben tut, gegenüber den Christen und gegenüber der katholischen Kirche. Diese Ansprache von Papst Leo zum Neujahr 2026 war deshalb auch ganz, ganz wichtig, weil er das Thema der Christenverfolgung so prominent platziert hat. 380 Millionen verfolgte Christen. Er hat ja die Zahlen von Open Doors übernommen. 380 Millionen verfolgte, diskriminierte Christen. Das heißt auch einfach in Pakistan, wenn du Christ bist, darfst du ab 15 Jahren nicht mehr in die Schule gehen. Ja, und solche Themen, die wir dort jetzt eben haben. Und das ist ein wichtiges Thema, weil ich leide ein bisschen. Kirche in Not ist eine befreundete Organisation, nicht? Und die versuchen das zu thematisieren, so wie wir von Missio Österreich oder Missio auch. Es gibt ja Missio Aachen, Missio München, es gibt Missio in der Schweiz. Also wir versuchen das zu thematisieren, aber wir kommen nicht ganz durch. Und wir haben zum Beispiel eben auch das Anliegen, habe ich mit Kirche in Not auch gemeinsam, dass wir doch einen Sonntag brauchen würden, wo wir verfolgte Christen gebetet wird. Also wir haben einen Sonntag für Migranten, einen Sonntag für die Armen, einen Sonntag für Großeltern, alles schön und gut, aber wir brauchen dringend einen Sonntag, wo die Kirche betet, weltweit betet, bitte auch mit den anderen Christen eben jetzt betet für die verfolgten Christen. Also ich hoffe, dass unter Papst Leo dem 14. das jetzt eben kommt, ja, weil wir dürfen nicht wegschauen. Es sind unsere Brüder und Schwestern und es ist doch irgendwie schrecklich, dass es einen Trump braucht, damit man auf die furchtbaren Massaker an Christen in Nigeria aufmerksam wird. Das hatten wir ja schon seit Jahren und hat keine Aufmerksamkeit jetzt eben in der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Da wurden Christen still und leise zu Dutzenden abgeschlachtet, zu Hunderten und so weiter. Niemand hat hingeschaut. Man schaut weg hier im Osten. Aber das ist ein Thema. Und dann jetzt eben, es geht bei der Religionsfreiheit, ja, die wir Christen in Anspruch nehmen, immer um ein Menschenrecht, nicht um ein gegönntes Recht, wo der Papst auch sagt, nicht, dass Religionsfreiheit so wie ein Privileg gegeben wird, gnadenhalber darfst du halt deine Religion ausüben. Und wir müssen halt schauen, dass bei uns, wo wir offen sind, dass jeder hier seine Religion ausüben darf, wo wir islamistische Demonstrationen mittlerweile bei uns in unseren Ländern jetzt eben erlauben, ja, wegen dieser in dem Fall falsch verstandenen Religionsfreiheit, aber wir fordern sie nicht nicht ein, jetzt eben in den Ländern, wo es um Christen jetzt einfach geht? Und wir fordern sie nicht ein für uns selbst, weil eine liberale Gesellschaft in diesem Orwellschen Stil, nicht die wirklich eine Meinungsdiktatur des Tolerantismus mittlerweile entwickelt, uns Christen nicht mehr unsere christlichen Sachen machen lässt. Ja? Also uns diskriminiert. Und da bin ich sehr dankbar. Thomas, ich möchte es nur sagen, da bin ich sehr dankbar, dass der Löwe gebrüllt hat.
Das ist richtig, dass du dafür dankbar bist. Und wir können auch dankbar sein, dass er in dieser Ansprache eben sich eindeutig hinter die Konzilserklärung Nostrae Aetate gestellt hat, die er sagt, in anderen Religionen gibt es Wahres und Edles. Er sagt, wie du selber sagst, wir müssen auch für andere Religionen eintreten, für Religionsfreiheit als Menschenrecht. Da passt kein Zentimeter dazwischen, dass er eben hier nicht hinter dieser Erklärung steht. Pater Karl, warum grätsche ich rein? Weil es gibt in dieser Sendung einen zweiten Themenkreis und über den wollen wir heute sprechen. Er spricht von einem Epochenwandel. Und da nimmt er Bezug auf das 5. Jahrhundert, im Jahr 410, die Westgoten unter Alarich plündern Rom. Und der heilige Augustinus, das kommt in dieser Ansprache, verfasst dann sein Werk De Civitate Dei über den Gottesstaat, unterscheidet eine irdische Stadt von einer himmlischen Stadt. Die irdische Stadt, hier herrscht dieses Amor Sui, also diese selbstsüchtige Liebe. Man strebt nach Ehre, nach Macht, nach Geltung. Und auf der anderen Seite gibt es diese himmlische Stadt, die selbstlose Liebe Gott gegenüber, die selbstlose Liebe anderen Menschen gegenüber, den Armen gegenüber. Und der heilige Augustinus sagt ja, wir müssen natürlich ausgerichtet sein auf diese himmlische Stadt. Das ist unsere Heimat. Auf dem Weg sind wir dorthin. Aber wir leben in dieser irdischen Stadt. Wir müssen das gesellschaftliche und politische Leben gestalten. Hier wird schon mal deutlich, wir haben ja immer wieder auch Kritik an unserer Stunde Seelsorge, wenn wir diese Themen besprechen wie jetzt. Was hat es mit Seelsorge zu tun? Wir sind keine Sekte. Wir leben nicht in einem luftleeren Raum. Es gibt eine Autonomie, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, der irdischen Wirklichkeiten. Wir müssen mit der Vernunft die wissenschaftlichen Gesetze verstehen lernen, das gesellschaftliche Leben und so weiter. Vor allem müssen wir das gesellschaftliche Leben, und das hat auch Papst Leo XIV. Gesagt, mit der christlichen Ethik, die von der Heiligen Schrift inspiriert ist, gestalten. Ich sage es mal ganz einfach. Beten ist gut, wichtig, überhaupt keine Frage. Aber wir müssen auch das gesellschaftliche Leben mitgestalten. Der heilige Thomas von Aquin hat sie auf den Punkt gebracht, das ist schon gut, wenn du jemandem, der Hunger hast, von Gott erzählst. Aber das Erste, was du machen musst, ihm erstmal ein Stück Brot geben.
Ja, ja. Also man merkt es sich, also das ist absolut richtig. Ja, die Natur ist die Voraussetzung für die Übernatur. Und wir Christen glauben nicht nur an Gott, den Erlöser, an Jesus Christus, unseren privaten Jesus dann so quasi, sondern wir glauben auch, dass Gott, der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, der ganzen Welt. Ja, er ist der Schöpfer aller Menschen. Und deshalb haben wir auch mitzureden bei allen Themen, die dieses Natürliche jetzt eben betreffen und die nicht unmittelbar Christen sind. Natürlich merken alle, dass ich mich da nicht so wohl fühle, wenn ich irgendwelche politischen oder Weltgeschehnisse jetzt eben kommentiere, weil ich kein Experte dafür bin. Ich habe nicht Politikwissenschaft studiert. Ich bin ein frommer Sakramententheologe, ein frommer Dogmatiker. Ich kann euch erklären, was die Kirche unter der Dreifaltigkeit versteht, was wir in der Christologie unter der Zwei-Naturen-Lehre verstehen und Ähnliches, ja, oder über die Sakramente. Also da fühle ich mich natürlich auch nicht so wohl, aber ich habe nie zu dir gesagt, Thomas, dazu möchte ich nicht Stellung nehmen, auch wenn alle wissen müssen, also hier ist es dann nur die Meinung des kleinen Pater Karl, der jetzt ein bisschen mehr Überblick vielleicht hat als normalerweise, weil wir eben als päpstliche Missionswerke weltweit vernetzt und unterwegs sind. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kirche die Pflicht hat, ja, Themen auch zu thematisieren, die das natürliche Zusammenleben der Menschen betrifft, weil Gott der Schöpfer aller Menschen ist und weil sein Gesetz, das natürliche Sittengesetz zum Beispiel, er in alle Menschen jetzt eben gelegt hat. Und wir können dann nicht sagen, also ich gebe nur ein krasses Beispiel, nicht, also im Bereich der Abtreibung, wo dann die Leute sagen, ja, wenn ihr Christen nicht abtreiben wollt, ja, dann treibt halt nicht ab. Aber was mischt ihr euch in unsere Sachen ein? Wir sind keine Christen, wir sind sind ein laizistischer Staat und wir tun das halt jetzt eben fördern und propagieren und stellen das als normal hin, wie es ja mittlerweile geworden ist. Nein, müssen wir sagen. Ja. Also hier geht es beim Recht auf Leben, geht es um ein Menschenrecht, das jedem zusteht und es geht auch um die Konsequenzen der psychischen Zerstörung jener, die jetzt eben, vor allem der Frauen, die dann sich zu einer Abtreibung überreden lassen und so weiter. Also hier geht es um etwas, wo wir nicht sagen dürfen, ja, ihr Christen dürft halt in eurem Zaun, in einem abgezäunten Bereich jetzt eben sein, im übernatürlichen Bereich jetzt eben des Brust Christi. Wir haben die Pflicht, jetzt eben überall mitzureden. Und deshalb ist es auch gut, wenn der Papst, und er hat die richtige Form auch gewählt, das habe ich das letzte Mal ja schon gesagt, ja, also ich finde es gut, wenn der Papst für die Kirche da ist, für den Glauben da ist, er ist der Petrus-Nachfolger, er ist der Primus jetzt eben des Apostelkollegiums, er übt das Magisterium aus, aber wenn er vor dem diplomatischen Chor jetzt eben spricht, ja, wo eben die Vertreter der verschiedensten Staaten mit verschiedenen Ausrichtungen, mit verschiedenen Religionsmehrheiten jetzt eben vor ihm sitzen, wenn er dort jetzt eben Themen thematisiert, die alle Menschen betreffen, aus der Perspektive eben des Christlichen, weil wir Christen eben, ich sage es noch einmal, nicht nur an Jesus Christus glauben, sondern eben auch an Gott, seinen Vater, der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, der der Schöpfer aller Menschen ist und dessen Rechte wir auch zu verteidigen haben.
Ich habe gerade erklärt, dass Papst Leo den heiligen Augustinus zitiert hat in seiner Ansprache, das Werk vom Gottesstaat, dass er den Epochenwandel vom 5. Jahrhundert mit dem Epochenwandel heute in Verbindung bringt. Er sagt natürlich, dieses Werk, der Gottesstaat vom heiligen Augustinus, das ist kein politisches Programm. Aber es enthält wertvolle Überlegungen zu grundlegenden Fragen des gesellschaftlichen und politischen Lebens, wie beispielsweise die Suche nach einem gerechteren und friedlicheren Zusammenleben der Völker. Und schon der Augustinus warnt vor den schwerwiegenden Gefahren für das politische Leben. Jetzt kommen drei Dinge, die sich aus falschen Darstellungen der Geschichte, übertriebenem Nationalismus und der Verzerrung des Ideals eines Staatsmanns ergeben. Und dann sagt er, auch wenn sich die Epochenwandel unterscheiden, wie damals gibt's heute tiefgreifende Migrationsbewegungen, wie damals leben wir in einer Zeit tiefgreifender Änderungen des geopolitischen Gleichgewichts. Ich meine, die ganze Welt wird ja gerade neu geordnet unter kulturellen Paradigmen. Und wie damals, wie schon erwähnt, haben wir einen Epochenwandel.
Ja, also wenn man den Augustinus kurz einordnet, da kann man viele Parallelen jetzt eben feststellen. Also Augustinus, er stammt aus Nordafrika, bekehrt sich dann in Mailand bei Ambrosius. Ambrosius ist geboren in Trier, die damals nach Rom die bedeutendste römische Stadt gewesen ist. Konstantins Basilika und Porta Nigra erinnern noch daran und so weiter. Und er wird dann zum größten Kirchenlehrer des ersten Jahrtausends, geht dann nach dem Tod seiner Mutter Monika zurück nach Norditalien, wird dort eben sehr schnell jetzt eben Priester, wird dann Bischof von Hippo, hat gegen Häresien zu kämpfen und lebt in einer Zeit, er wird dann sterben 430, er lebt in einer Zeit, wo das römische Imperium dekadent geworden ist und wo es untergeht. Nicht nur von innen her dekadent geworden ist, sondern auch von außen her angegriffen. Also er wird dann sterben 430, wo gerade seine Bischofsstadt Hippo von den Vandalen belagert wird. Und wenn man die Geschichte noch fortsetzt, er stirbt 430, dann geht das römische Reich unter und 150 Jahre später wird der Islam dort alles wegfegen. Am Christentum. Nicht? Also das ist die Realität, in der wir da drinnen sind. Ich empfinde sein Werk über den Gottesstaat, De Civitate Dei, wo er der Erste ist in der Geschichte der Theologie, der sich überlegt, wie müssen wir Christen Staatswesen denken, wie müssen wir Christen das Zusammenleben denken. Also ein Staat ohne Gottesfurcht oder so ist eine Räuberbande oder so, gibt es diese Formulierung. Ich persönlich muss nur gestehen, ich empfinde es als das mühsamste Werk von Augustinus. Ich habe die Confessiones mit Begeisterung gelesen, die auch hochphilosophisch sind, aber die Civitate Dei und Sozialethik, das waren immer so Themen, von denen ich mich irgendwie ferngehalten habe. Aber er überlegt eben jetzt, die muss eine Gesellschaft sein, die gerecht aufgebaut ist. Und das ist eben sehr wichtig, weil wir Christen im Laufe der Jahrhunderte dann wirklich auch eine Gesellschaftslehre entwickelt haben und in ethischen und moralischen Fragen, die das Gemeinwesen betreffen, also das Zusammenleben miteinander, einfach auch mitzureden haben. Noch einmal, weil eben Gott der Schöpfer aller Menschen ist und auch weil die Erlösung Christi auch das Staatswesen, das Zusammenleben jetzt eben miteinander betrifft.
Papst Leo erinnert dann in seiner Ansprache an das kürzlich begangene Jubiläum, 80 Jahre Vereinte Nationen. Die wurden ja nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, angesichts 60 Millionen Toten oder mehr. Und zwar mit der Aufgabe, künftige globale Katastrophen zu verhindern, Frieden zu sichern, grundlegende Menschenrechte zu verteidigen. Er kommt ja in seiner Ansprache wiederholt auf diese Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, Recht auf Leben und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Und dann sagt er, und wie schaut's heute aus? Das nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegte Prinzip, dass es Ländern verbot, Gewalt anzuwenden, um die Grenzen anderer zu verletzen, ist gebrochen worden. Und was dann kommt in dieser Ansprache, das ist ein Signal an eine Welt in Aufruhr, Pater Karl, das muss man so sagen.
Ja, also die Welt ist in Aufruhr. Ich würde sagen, sie ist schon lange in Aufruhr, nur haben sie nicht gemerkt. Irgendwie hat der Trump so einen Beitrag geliefert, jetzt eben, weil ein westlicher Politiker sich plötzlich so verhält, wie das eh alle anderen tun. Also wenn ich das mal sagen darf und auch noch ungeniert jetzt eben das auch sagt, welche Motivationen er hat, wo andere also sich hüten würden, diese Motivationen jetzt eben zu sagen, weil ich bemerke gerade einen unglaublichen Anti-Amerikanismus, der bei uns eben jetzt entsteht und ich bin ein bisschen, also niemand kann mit Trump, also das ist, ich bin kein Trump-Fan, ja, aber nur ich finde es ein bisschen disproportional, weil man nie hingeschaut hat, was ist eben jetzt, was macht Xi Jinping, ich bin wieder bei China, ja. Also wenn du nach Afrika kommst und du hast dort wirklich eine Missionierung dieses kommunistischen Materialismus von China, was ist mit dem Islamismus, der exportiert wird überall, ja, der systematisch jetzt eben auch versucht eben zu erobern. Das ist keine harmlose Sache. Man schaut dort weg jetzt eben. Man hat den Trump, also es ist wirklich, und ich habe gerade einen lieben Freund, ja, der ist in Brüssel tätig, ja, der immer Völkerrecht, aber es war immer das Recht des Stärkeren, das letztlich gegolten hat. Die einen machen es geschickter, die anderen machen es weniger geschickt und so weiter. Trump macht es in einer Art und Weise, die absolut ungustiös ist, das ist ganz klar. Ja, aber wir müssen ein bisschen hinschauen, was sich derzeit in der Welt tut. Also das ist wirklich da hat der Papst recht, das ist wirklich ein Chaos. Und wir brauchen jetzt eben auch diese Parameter jetzt eben der Rechtlichkeit. Aber was hat man versucht jetzt eben für Institutionen zu gründen? Der Völkerbund, nicht nach dem Ersten Weltkrieg, nichts weitergebracht. Nicht? Die Vereinten Nationen, was ist denn das für eine Sache? Da gibt's den Sicherheitsrat und so weiter mit den Veto-Blockaden und so weiter von Mächten, die rein interessensgesteuert sind. Also so toll sind ja diese Sachen nicht. Sie sind notwendig. Also ich bin nicht dafür, dass man die abschafft. Aber letztlich ist die Realität, in der wir drinnen sind, zwischen den Staaten, zwischen den gesellschaftlichen Wirklichkeiten, eine Realität, die total erbsündlich geprägt ist. Und das wird im Augenblick einfach sichtbar. Ich würde nicht sagen, die Sichtbarkeit, das Sichtbarmachen, ja, in welcher Fragilität wir sind und in welcher Brutalität von Machtkämpfen wir drinnen sind, das ist das Phänomen, das wir derzeit erleben.
Papst Leo XIV. Beklagt eine Schwäche des Multilateralismus. Multilateralismus bedeutet, dass die Staaten zusammenarbeiten, gerade bei der Lösung von großen Problemen oder Herausforderungen wie Klimawandel, wie der Frieden in der Welt. Und dazu haben die Staaten sich Regeln gegeben, Gesetze gegeben. Es gibt diese Institutionen wie die Vereinten Nationen. Und das macht dem Papst wirklich Sorge, das sagt er auch so. Da kommt das Wort Sorge, dass, ich nehme mal das Wort, das man in den Medien hört, diese regelbasierte Ordnung nicht mehr respektiert wird. Papst Leo sagt so, eine Diplomatie, die den Dialog fördert und den Konsens aller sucht, wird durch eine Diplomatie der Stärke durch einzelne Staaten oder Gruppen von Verbündeten ersetzt. Krieg ist wieder in Mode gekommen und eine kriegerische Stimmung breitet sich aus.
Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Zum Beispiel ein Thema, das mir sehr liegt, ist das, also das mich sehr bedrückt, ist dieser Zusammenschluss der BRICS-Staaten, das ja letztlich meistens Diktaturen sind, die sich da zusammenschließen, um neue Bündnisse zu machen. Xi Jinping, der versucht, eine neue Währungswirklichkeit zu schaffen, also dass nicht mehr im Dollar gerechnet wird. Und ich muss sagen, der Elon Musk ist mir 100-mal lieber, ja, also mit seinem Starlink und was er da alles entwickelt hat. Ich sag so, ist mir 100-mal lieber als Xi Jinping, ja, der die Totalüberwachung terrestrisch bereits eingeführt hat in China. In jeder Kirche gibt es Kameras, jeder Gläubige wird genau registriert. Unter 18 darf niemand in die Kirche gehen und der ganze Versuch, das jetzt eben auch China mit einem Weltraumprogramm jetzt eben zu machen. Also da drohen meines Erachtens Gefahren, die hier disproportional nicht vorhanden sind oder nicht thematisiert werden. Ja. Ich glaube, dass das gut ist, wenn der Papst mal einen Brüller macht, ja, also dass der Multilateralismus gestärkt wird. Aber unter einem scheinbar funktionierenden Multilateralismus haben wir seit Jahrzehnten jetzt eben, dass Diktaturen und Systeme in einer Art und Weise diesen Planeten missionieren, im schlechtesten Sinn. Hier ist Missionierung wirklich mies, ja, was ich da erlebe an Kolonialismus durch den Islam, durch die materialistische Expansion von China. Und es gäbe andere Themen natürlich auch noch, die ich da nennen muss, aber an den beiden Themen hänge ich eben fest. Es ist gut, dass da mal ein Brüller geschieht, ja. Aber Multilateralismus muss dann wirklich Multilateralismus sein und nicht nur, dass die westliche Welt jetzt eben meint, also wir haben so unsere Regeln und wir haben das und muss die UNO sanktionieren und muss die UNO eben jetzt zustimmen, aber in Wirklichkeit machen alle anderen Diktaturen und absolutistischen Systeme, was sie wollen, ja, und wir im Westen spielen da halt so, wie soll ich sagen, ein nettes Spiel jetzt eben der Approbationen durch irgendwelche multilateralen Gremien. Also das ist durch Trump einfach jetzt auch aufgebaut, würde ich sagen, das Ganze. Und man wird schauen, in welche Richtung das geht. Absolut auf der Seite des Papstes, selbstverständlich. Multilateralismus muss gestärkt werden, aber es müsste eigentlich ein Omnilateralismus werden, also dass alle Seiten jetzt eben wirklich zusammenarbeiten. Weil Multi, wenn da einige nicht dabei sind, funktioniert es einfach nicht.
Aber Papst Leo fordert schon die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, das ein Mindestmaß an Menschlichkeit garantiert. Wortwörtlich sagt er auch dazu, oder das waren schon Zitate, es darf nicht verschwiegen werden, dass die Zerstörung von Krankenhäusern, Energieinfrastruktur, Wohnhäusern und Orten, die uns für das tägliche Leben unerlässlich sind, einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellt. Ja. Der Heilige Stuhl bekräftigt nachdrücklich seine Verurteilung jeder Form von Einbeziehung der Zivilbevölkerung in militärische Operationen. Ja. Und der Papst Leo sagt, es sind jetzt Anstrengungen erforderlich, damit die Vereinten Nationen, ich füge mal das Wort wieder ein, wieder zielgerichteter und effizienter werden, indem sie keine Ideologien, sondern politische Maßnahmen verfolgen, die auf die Einheit der Völkerfamilie gerichtet sind. Also er baut schon auf die Vereinten Nationen, dass hier wieder Ordnung entsteht und dass die Länder wieder das Völkerrecht respektieren. Da geht es ja nicht nur um Trump, da geht es ja um viele.
Also, dass nicht der Eindruck entsteht, dass der kleine Pater Karl, der sich in dem Thema ja gar nicht wirklich auskennt, jetzt eben nicht auf die Vereinten Nationen jetzt eben baut. Ja, selbstverständlich sind das ganz wichtige Organisationen. Worauf ich mich beziehe, ich bin ja ein Konsument von Medien in diesem Bereich, wie alle anderen auch, ja, und ich stehe ziemlich fassungslos eben jetzt auch vor Themen. Wir sind auch konkret immer dran, ja, also wenn irgendwo ein islamistisches Attentat ist, wir helfen dann. Ich war in Syrien in dieser Kirche, die der Papst dort erwähnt hat, wo eben dieses Selbstmordattentat so viele blutige Opfer gefordert hat. Ja, heute kommen noch zu mir Bischöfe aus der Ukraine, die wir unterstützen. Wir unterstützen da die Kirche. Seit Ausbruch des Krieges unterstützen wir die Kirche und wir helfen nicht schlecht mit, muss ich sagen, dass die Kirche diese Situation auch nützt, ihre Infrastruktur auszubauen, weil das eben ganz wichtig ist. Also wir machen keine Kriegshilfe für die Ukraine, selbstverständlich nicht, aber wir helfen der Kirche, ja, die dann den ganzen Mist dort schlucken muss, den Putin dort jetzt eben anrichtet, weil Verwundete sind, weil die Menschen jetzt eben langzeitige Schäden haben, ja, Menschen, die jetzt eben Bein und Fuß verloren haben oder traumatisiert sind. Also das machen wir, wo wir die Kirche dort jetzt eben unterstützen. Wir sind im Konkreten dran. Also selbstverständlich brauchen wir Institutionen, jetzt eben globale Institutionen, die nach den Normen jetzt eben auch des berühmten Völkerrecht ist jetzt eben agieren und wo man dann auch klar sagt, so geht's jetzt eben nicht. Aber das muss man bitte auch bei allen sagen, so geht's nicht, ob das jetzt eben brutal durch eine Militäraktion, die auffällig ist, geschieht oder ob das durch eine Infiltration jetzt eben geschieht, die viel softer ist, aber viel nachhaltiger jetzt eben zerstören kann. Also das sind Themen, die einfach auch da sind. Und im Augenblick ist alles konfus und der Pater Karl, wie viele, die jetzt zuschauen auch, wir stehen dabei und was mache ich? Ja, ich habe jetzt vor kurzem die Messe um den Frieden gefeiert. Ich habe öfters jetzt das Messformular genommen in jeder Not. Ich habe das Messformular genommen bei Krieg und so weiter, weil wir im Iran eben diese furchtbare Situation jetzt eben haben, dass diese Mullahs ihre Leute jetzt eben umbringen in Massen. Ja, also das sind alles ja Themen, die einfach da sind. Und ich finde es gut, dass der Papst und diese Ansprache war ausgewogen, war sehr diplomatisch. Und sie hat sich an alle gerichtet. Was ich am sensationellsten gefunden habe, war ja diese Kritik jetzt eben auch an der westlichen Welt. Ja, weil unser Liberalismus, unser Tolerantismus, der fühlt sich so toll und so gut. Aber in Wirklichkeit ist er auch gerade auf dem Weg, nicht zu einem Orwellschen System zu werden, dass wir Meinungen nur zulassen, wenn sie unserer tolerantistischen Ideologie jetzt eben entsprechen.
Also das Signal an eine Welt in Aufruhr vom Papst Leo ist ja auch in der Tradition von Papst Franziskus, der ja gesagt hat, Krieg ist in dem Moment wieder salonfähig geworden, als die Generation weggestorben ist, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt hat. Mit über 60 Millionen Toten. Deshalb hat sich ja die Völkergemeinschaft, haben sich die Vereinten Nationen gegründet und er sagt, die muss wieder effizienter werden. Die muss wieder zielgerichteter arbeiten können. Es kann nicht sein, ich sage es mal mit diesen Worten, die man auch heute hört, dass das Recht des Stärkeren gilt, sondern es muss wieder die Stärke des Rechtes zum Zug kommen. Man hat wieder Regeln zu beachten, nämlich das Völkerrecht.
Ja, ich frage mich wirklich, ob die Stärke des Rechtes wirklich immer da war. Also man darf da nicht romantisieren. Ja. Also ich erinnere mich noch an den Irakkrieg unter einem ganz anderen amerikanischen Präsidenten und englischen Premierminister, wo alle applaudiert haben, außer der heilige Johannes Paul II., der gesagt hat, Krieg ist immer eine Niederlage. Und dieser Irakkrieg hat alles ins Chaos gestürzt. Oder eben zum Beispiel auch, wie die Vereinigten Staaten eingegriffen haben am Balkan ohne Mandat jetzt eben der UNO. Alle haben das gut gefunden und es war auch notwendig. Ja. Die Massaker dort, die dort geschehen waren und so weiter, waren unerträglich und Europa und die Welt hat zugeschaut und war unfähig, war in unmittelbarer Nachbarschaft bei uns kein Mandat jetzt eben der UNO und vieles, vieles andere mehr jetzt eben. Also diese Stärke des Rechtes, ob die wirklich in der Vergangenheit immer so glorreich gewesen ist, wie sie jetzt darauf dargestellt wird, weil ich gehe noch einmal davon aus, dass dieses Thema jetzt eben durch den Trump aufgemischt ist, in einer Art und Weise, wie wir es im Westen jetzt eben nie hatten. Und wir verstehen ja in Europa plötzlich die Welt nicht mehr. Ich glaube auch deshalb, weil wir verstehen Amerika nicht mehr. Vielleicht auch deshalb, weil wir uns verändert haben und weil wir uns nicht einschätzen können und weil wir irgendwie ideologisch in eine Art und Weise gekommen sind, dass wir plötzlich nicht mehr einordnen können, also wie die westliche Welt eben in dem Fall die Vereinigten Staaten agieren. Also entschuldigen, wenn ich das so in die konkrete Politik jetzt einfach bringe. Ich stehe fassungslos daneben. Also wie bei uns plötzlich Aufrüstung und Sonderbudgets jetzt eben für Militärausgaben gemacht werden und so weiter und so fort. Ja. Und ich muss sagen, der Logik kann ich mich auch nicht ganz entziehen, weil dieses Europa ist einfach wirklich nicht wir sind nicht verteidigungsfähig und es ist die Welt eben nicht so lieb und so nett und so weiter, wie man eben über Jahre gemeint hat, wo man sich noch einmal, ja, meine Frage ist wirklich, ob die Stärke des Rechtes in der Vergangenheit wirklich immer das war, was wir uns jetzt darunter vorstellen und ob das nicht immer jetzt eben schwach gewesen ist und ob man nicht immer jetzt eben, wie soll ich sagen, einen gewissen Realismus gegenüber der Erbsündigkeit, in der die Menschen und damit auch die Völker und die Staaten gefangen sind, hätte an den Tag legen müssen.
Papst Leo, der 14. kriegerische Stimmung breitet sich aus. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt, Pater Karl. Das Gebet muss sich vor allem auch ausbreiten, den Frieden in der Welt. Ich bitte dich um Gebet und den Segen.
Medjugorje, Königin des Friedens, ich war in Kibeho, in Ruanda, das dann nachher von einem Genozid heimgesucht worden ist, weil man die Bitten der Gottesmutter um das Gebet nicht in der Weise erfüllt hat. Deshalb möchte ich mit einem Gegrüßet seist du Maria schließen, weil die Mutter Gottes 1917 auch in Fatima zum Gebet für den Frieden unter den Völkern aufgerufen hat. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Königin des Friedens, bitte für uns. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.